Hallo Manu hier, bevor es mit der Folge von Micha und Benny gleich losgeht mit dem Nachschlag zu The Missing, eine kurze Triggerwarnung für Leute, die darauf vielleicht sensibel reagieren oder sich bei bestimmten Themen vielleicht vorher informieren wollen. Es geht heute in der Folge explizit um Selbstmord und Verstümmelung und körperliche Übergriffigkeit. Also nur kurz als Triggerwarnung, falls das euch irgendwie betreffen sollte, dann könntet ihr oder solltet ihr diese Folge vielleicht überspringen.
Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast. Schon ganz von guten Benni. Guten Morgen.
Guten Morgen, Micha.
Du bist von den Sofa-Samurais.
Ja, immer noch.
Immer noch?
Das war keine Ankündigung oder so, keine dramatische Pause.
Ich wollte schon sagen.
Das war einfach nur eine Bestätigung und Untermauerung deiner Argumente. Ja, ich bin der Benni von den Sofa-Samurais. Immer noch. Auch noch diese Woche. Hi.
Ja, die fetten Couch-Potatoes. Nein.
Hey, das direkt mit der Beleidigung einsteigen, finde ich gut. Du alter Croissant-Nascher. Ja, also,
Croissant-Nascher, sehr gut. Nein, also die Sofa-Samurais sind natürlich die Leute, die diesen sonderbaren Cast über Samurais auf dem Sofa machen. Mhm. Und Flomora habe ich gehört.
Ja, Flomora hast du gehört. Ja, es ist an einer Podcast-Pen and Paper. Ich habe gehört, du machst dafür die Musik.
Keine Ahnung, hatte ich für ein Gerücht.
Gut. Nee, habe ich ja. Schon wieder nur Gerüchte, Michael. Haben wir nicht letztens auch nur über Gerüchte gesprochen?
Immer diese Gerüchte, ne? Ich weiß. Komisch, ne?
Find's schwierig. Wir sollten
aber ich hab's auch das Gerücht aufgeschnappt. Ja, also Klartext wäre, dass wir letzte Woche über The Missing gesprochen haben. Ein Spiel von Stivery, das wir wärmstens empfohlen haben, weil wir finden, das ist eines der besten und wichtigsten Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ja. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt wie in einem Buchclub. Also wir sagen, jeder soll das mal spielen, der da so auch Interesse dran hat, der die. Und dann würden wir da eine Woche Zeit geben ungefähr, bis wir diesen Nachschlag machen. Weil jetzt kommt nämlich der fette Spoiler-Teil. Jetzt wird so fett gespoilert. Junge, also du hast noch nie so fett jemanden spoilern hören.
Die Leute hatten ja eine Hausaufgabe auf. Das heißt, jeder, der hier zuhört, hat hoffentlich das Spiel gespielt und brennt jetzt unter den Fingernägeln und wartet auf unsere Interpretation des Ganzen. Und ich hoffe, dass hier niemand zuhört, der dieses Spiel nicht gespielt hat. Ansonsten geht nochmal zurück eine Woche, hört den normalen Cast, dort legen wir euch eine halbe Stunde nahe, warum ihr es spielen solltet, und dann kommt einfach nochmal hierher. Weil wir haben einen Auftrag, Michael. Wir müssen den Leuten verklickern, warum das Spiel so geil ist.
Und damit hast du gerade auch was Wichtiges gesagt, das ist eine Interpretation. Also zwar ergibt in The Missing alles irgendwie Sinn, aber es sind trotzdem einige Elemente drin, bei denen man halt wirklich auch in eine Richtung denken kann und so. Und so ein paar Hinweise und Symbole, wo man die einer gewissen Interpretation bedürfen. Mhm. Und es fängt jetzt schon direkt damit an, dass diese ganze Geschichte von The Missing eigentlich gar nicht so in der Realität auch stattfindet, sondern es handelt sich da eigentlich um eine Bewältigung von Lebensumständen.
Absolut, ja. Wie gesagt, wir sind ja im Spoiler-Part, wir können jetzt einfach frei Schnauze drauf losreden.
Hau raus, Junge.
Und es ist ja so, jeder, der das Spiel durchgespielt hat, der wird ja dann auch merken, so, dass wir tatsächlich am Ende dieses Spiels diesen Suizid von JJ eben mit durchmachen. Und ich glaube, das wirklich einprägsamste Bild und wo es am klarsten wird, ist eben in dem Moment, wo der Defibrillator an uns, an unserem leblosen Körper angesetzt wird, das sind die Stromschläge am Anfang des Spiels. Das heißt, das Spiel beginnt in dem Moment, wo wir als Hauptcharakter in der Realität quasi im Begriff sind zu sterben. Und wahrscheinlich spielt es in unserem Unterbewusstsein oder an irgendeiner Ebene, in der unser Gehirn gerade so durch irgendwelche Bahnen wabert aufgrund von zu wenig Sauerstoff im Blut und wir ja quasi unseren Tod gerade irgendwie so ein bisschen verarbeiten, während wir gerettet werden eigentlich.
Genau. Also wir sehen ja am Anfang, also es fängt ja damit an, dass man mit JJ und Emily auf diese Insel der Erinnerungen geht. Mhm. Und das ist natürlich schon eine Bewusstseinsebene. Also wenn wir uns ein bisschen das jetzt bei Inception vorstellen, der Limbo, das ist einfach der Bereich, wo alle Erinnerungen, die im Gehirn gespeichert sind, die im Bewusstsein gespeichert werden, einfach auch landen und wird hier dargestellt als eine Insel und diese Stromschläge, das hast du ja gerade schon gesagt, sind halt tatsächlich dann das Gewitter, das am Anfang kommt. Und das ist auch das erste Mal, dass wir überhaupt damit konfrontiert werden, dass wir eigentlich gar nicht sterben können, denn im Unterbewusstsein zu sterben wäre ja ein bisschen merkwürdig, sondern und du wirst von diesem Blitz getroffen, dann kommt sofort der Hirsch und der Hirsch ist tatsächlich in dem Hörsaal, in dem du dich selbst umbringst, dann auch da als ausgestopftes Tier vorhanden. Insofern eins der letzten Bilder, die du dann auch als Mensch vor deinem Suizidversuch dann auch siehst. Und der Hirsch, der dir diese Macht verleiht, ins Leben zurückzukommen, ist tatsächlich in Wirklichkeit ein Arzt, der gerade versucht, dich wieder zu beleben. Und das ist jetzt nicht alles Echtzeit, also diese ganze Geschichte, die wir da in 4 Stunden erleben, da läuft die Zeit in der oberen Zeitebene, auch hier wieder der Inception-Vergleich, deutlich schneller ab. Also was da für den, also ich weiß nicht, wir reden hier glaube ich von 1 Minute oder 2 oder so, je nachdem wie lange es dauert, bis die Rettungskräfte kommen. Oder solange wie der Wiederbelebungsversuch dauert, ist es so, dass die Zeit halt deutlich schneller in der oberen Ebene abläuft und in der Unterbewusstseinsebene sind das dann halt, kommt es dir dann vor wie mehrere Stunden. So könnte man das dann erklären.
Im Endeffekt ist das ganze Spiel eine sehr abartige Nahtoderfahrung.
Mhm. Ja, das stimmt. So könnte man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Mhm. Eine Nahtoderfahrung, die unsere Protagonistin, / unserem Protagonisten JJ, aber halt auch vor, einfach vor entscheidende Fragen stellt. Und also dieses Spiel startet mit einer sehr wichtigen Nachricht. This game was made with the belief that nobody is wrong for being what they are.
Ja.
Und das ist ziemlich wichtig, weil JJ ist ein Transgender. Und struggelt unheimlich damit, mit dieser Rolle, die diese Person hat und die Person, die sie halt gerne oder die er gerne sein möchte, in der Gesellschaft klarzukommen. Und dieser ganze Selbstmord passiert eigentlich nur, weil Menschen um sie herum sie nicht akzeptieren wollen als Frau. Also JJ als Mann entscheidet sich dazu, ich fühle mich in meiner Haut nicht wohl. Ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich eine Frau bin. Und das möchte niemand in der Umgebung akzeptieren. Und das ist das Ganze drumherum. Also, dass die Schulumgebung, ich glaube, das ist eine Universität, dass die Leute nicht akzeptieren, wer sie jetzt sein möchte. Und dass die eigenen Eltern nicht akzeptieren möchten, wer sie jetzt sein möchte und so. Das führt einfach dazu, dass sie diese Probleme im Leben bekommt und diesen Selbstmordversuch unternimmt. Und die einzige Person, die sie so akzeptiert, wie sie ist, ist halt Emily. Das ist die Person, mit der wir diesen Campingurlaub am Anfang auch starten.
Richtig, denn vor ihr hat sie eigentlich auch ihr Coming-out, also noch bevor JJ auf diese Universität geht, gesteht sie quasi eben ihre sexuelle Orientierung Emily und die wirklich von Anfang an unterstützt sie in ihrer Unterscheidung und sagt auch immer, dass sie damit eigentlich rausgehen soll in ihre Öffentlichkeit und soll es doch auch ihre Mutter erzählen und JJ verschweigt es halt auch sehr, sehr lange vielen Menschen bis zu dem Moment, wo sie eben auszieht von daheim. Und diese Universität besucht. Das war der Moment in ihrem Leben, wo sie gedacht hat, okay, in dieser Universität starte ich ein neues Leben. Mein neues Leben als Frau. Sie hat fortan immer nur eine Perücke getragen, hat sich in wirklich auch in der Öffentlichkeit mit Frauenkleidern eben gezeigt und ist eben als JJ dort angekommen, als Frau. Und dann beginnt so auf vielerlei Ebenen auch gleichzeitig so der Downfall des Ganzen. Denn parallel dazu, das geht alles aus diesen Textnachrichten eben auf dem Handy eben hervor, hat ihre Mutter eben beim Aufräumen in ihrem Kinderzimmer eben ihr Tagebuch gefunden, wie Mütter eben so sind, beim Staubsaugen mal eben so einen Schrank gepoltert und dann fällt einfach das Tagebuch raus, was man halt so macht, ne? Und dann auch noch im Schrank rumgewühlt und dann auch noch eben Frauenklamotten gefunden. Und dann ist natürlich die Welt ihrer Mutter so ein bisschen zusammengebrochen. So, ihr Sohn möchte als Frau leben oder zeigt sich eben auch ganz deutlich als Frau und ihre Gedanken eben, die sie aus dem Tagebuch entnommen hat von JJ und dann sagen wir mal so, Menschen in unserem Alter kennen, dass diese Frage so, na, wann kommen denn die Enkelchen? Der Wunsch nach Enkelkindern ist denn eben das gewesen, was ihre Mutter sehr, sehr, sagen wir mal, sehr, sehr stark dazu gedrängt hat, JJ mental ziemlich hart unter Druck zu setzen. Auch noch durch einen religiösen Aspekt, der kommt dann auch noch dazu. Die Mutter ist stark religiös und hat ihr dann auch nahegelegt, eben in eine Therapie zu gehen. Hey, da gibt's Leute, die können dir helfen. Du kannst wieder normal werden, mein Sohn. Denn ich möchte doch so gerne die Geburt meiner Enkelkinder erleben. Mit wem auch immer, so wie sie dann zeugst, ist ja erstmal egal. Aber das sind alles so kleine Bausteine. Das heißt, wir haben diese familiäre Ebene, wo eben Druck aufgebaut wird. Und JJ wird ja dann auch tatsächlich in eine Therapie getrieben. Das heißt, sie nimmt es auch an, gegen gegen den Wunsch von Emily tatsächlich. Und dann on top kam noch die ganze schulische Ebene. Klar, man findet einen Freundeskreis, die einen akzeptieren. Man hat so seine eigene kleine Filterbubble. Das kennt man ja vielleicht auch so aus dem Privatleben. Aber irgendwo da draußen laufen immer Arschlöcher rum, sagen wir es so, wie es ist. Und vor allem in so einer Universität, an so einer Uni, du hast immer noch diese Schulstrukturen, ne? Und Mobbing ist da auch ein ganz klar klassisches Ding, muss man schon was sagen. Und ich sag mal so, wenn so eine Bande Mobber irgendwie noch spitz kriegen, dass jemand da als Transgender unterwegs ist, ich sag mal, ist ein gefundenes Fressen für so Leute. Und eben auch in dieser Geschichte von The Missing. Denn JJ, ja, kommt dann eben auch, sagen wir mal so, in die Fänge von eben so ein paar Mobbern, die dann auch so weit gehen, in sozialen Medien so Fake-Profile von ihr anzulegen, wo sie dann so Karikaturen von ihrem Profilbild als Frau eben basteln und so ganz, ganz schlimme Dinge eben in ihrem Namen posten. Und all diese Bausteine treiben unsere Spielfigur eben in den Selbstmord. Und das ist eigentlich schon mal total schlimm. Einfach, das ist alles einfach nur schlimm.
Ja. Es ist eine, es gibt am Ende des Spiels gibt's eine Sequenz, wo JJ durch den Gang der Universität laufen muss. Und am Rand stehen Silhouetten und so schemenhafte Gestalten und das symbolisiert, die symbolisieren all diese Leute, die sie mobben. Und sie muss da wirklich diesen Gang entlang laufen in einer langsamen, schlürfenden Geschwindigkeit und sie wird von allen Seiten beschimpft.
Und mit irgendwelchen Büchern beworfen und das ist ganz schlimm, ja. Die Szene auch.
Die ist richtig, richtig zermürbend und die ist mir sehr ans Herz gegangen, weil das einfach zeigt, dass die Menschen sie nicht, also natürlich, also ne, zeigt an dieser Stelle, dass sie nicht akzeptieren als das, was sie ist. Und sie wird halt vor aller Öffentlichkeit, vor allen Leuten auch komplett diffamiert. Ja. Und der Höhepunkt dessen ist, dass diese Mobbing-Schüler also ein Fake-Profil von ihr anlegen in Social Media. Und sie damit halt komplett in den Abgrund ziehen. Also sie komplett niedermachen und Sachen auch erfinden, die gar nicht stimmen. Und sie lächerlich machen und so weiter. Und das führt letztendlich dazu, dass sie komplett an sich selbst zweifelt, JJ. Also die einzige Person, der das auch wirklich völlig egal ist, welches Geschlecht JJ hat, ist halt Emily. Mhm. Weil am Ende des Spiels schafft es der Rettungssanitäter dann tatsächlich, die JJ dann wieder zurück ins Leben zu holen. Und du wachst dann auf und in dem Moment fällt, während des Rettungsversuchs fällt dann auch die Perücke ab. Und man sieht, dass unter der Kleidung ein eher männlicher Körper ist. Und das ist Emily völlig egal. Emily liebt den Menschen. Emily geht's halt darum, dass der Mensch gerettet ist und das ist etwas, sie akzeptiert JJ so, wie er oder sie ist. Also das spielt für sie überhaupt gar keine Rolle und das ist etwas, was JJ erst am Ende so richtig erkennt.
Ja, und vor allem ist das ganze Spiel und alles, was wir da eigentlich auch spielen und deswegen auch die komplette Spielmechanik, diese Selbstverstümmelung und so und dieses immer wieder sich selbst zusammensetzen, ist eigentlich eine komplette Bewältigung von diesem Trauma oder dieser Nicht-Akzeptanz mit sich selbst. Und das ist so ein starkes Bild. Und das sind so starke Emotionen. Und dass das dann halt auch noch auf einer spielmechanischen Ebene, das haben wir im letzten Cast von der Woche schon besprochen, auch noch so hart immer und immer wieder rübergebracht wird, das fand ich fantastisch. Am Anfang habe ich das gar nicht so wirklich geschnallt. So, ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere, der die ganzen Textmessages wegscrollt, dann am Ende wirklich von dem Spiel so da sitzt, so, hä, warum sitzt denn da jetzt ein Typ? Und das einfach das so komplett an einem vorbeiziehen kann, was ja okay ist. Dann hast du einfach 5 Stunden coolen Puzzler gehabt. Aber wenn du dir die Zeit nimmst und dich dann eben durch diese Textnachrichten wühlst und das dann mal alles so irgendwie anfängt so zu verarbeiten und dann so langsam merkst, so okay, diese ganzen Örtlichkeiten, so alles, wo man da so durchgeht, so wenn man anfängt, das so ein Stück weit zu interpretieren und sich so anfängt, diese Bilder so ein Stück weit zusammenzusetzen, dann wird das Spiel einfach so, so stark auf einer visuellen und erzählenden Ebene, wie ich es echt schon seit langem nicht mehr gesehen habe und auch gespielt habe und mich auch am Ende des Tages schon so lange nicht mehr geistig im Nachgang damit auseinandergesetzt habe. Das ist echt so krass.
Es lohnt sich hier an dieser Stelle nochmal zu betonen, this game was made with the belief that nobody is wrong for being what they are. Und das schreibt sich dieses Spiel. Jetzt habe ich es ja hier auch aufgemacht, das Originalzitat, damit ich mir das, ne? Aber es ist einfach so ein starkes, ja, nicht, dass ich das falsch zitiere, das wäre schlimm, aber die, das ist so ein starkes Statement und es zieht sich halt durch dieses komplette Spiel hindurch und du diese, es zeigt 2 Dinge. Also erstens, Selbstmord ist scheiße. Selbstmord bringt niemanden was. Ist Selbstmord erzeugt Leid bei den Menschen, die man in Anführungsstrichen im Leben zurücklässt. Und das wäre in dem Fall am stärksten Emily. Emily würde darunter massiv leiden. darunter. Und das wird auch immer gezeigt. Also es gibt halt wirklich dann Kämpfe gegen Emily sozusagen, gegen dieses Idealbild von Emily. Und die sagt immer wieder, hör auf damit. Das ist nicht das, was ich will. Das ist nicht das, was irgendwelche anderen Leute wollen. Das ist falsch. Und das ist am Ende ist es das, was den Leuten wehtut. Und das ist ja eigentlich das, was JJ eigentlich nicht will. Also JJ will ja niemanden wehtun, aber das ist ja das, das darunter würde Emily massiv leiden. Das ist das Erste. Also es ist eine ganz klare Anti-Suizid-Botschaft. Selbstmord ist schlecht in jeglicher Hinsicht. Und vor allen Dingen ist es eine Anti-Mobbing-Botschaft, weil es natürlich auch zeigt, wohin es führen kann, dass es Menschen an den Rand der Verzweiflung bringen kann. Das wird nicht so stark unterstrichen wie das mit dem Selbstmord, aber dass du diese Szene hast, wo du diesen Gang entlang gehst und so, die ist mega stark. Und dann ist da auch dieser Aspekt mit der biologischen Identität. Das finde ich super interessant, weil es ist ja in diesen Textnachrichten deutlich, dass die Mutter ja nur daran, also wirklich nur Angst hat, dass durch eine Geschlechtsumwandlung der Sohn dann nicht mehr als Träger der DNA dienen kann, muss man salopp zu sagen.
Das ist wirklich schlimm.
Richtig krass. Also es geht gar nicht darum, dass das Kind ein glückliches Leben führt und dass dieses Kind zufrieden mit dem Leben ist und eine Selbsterfüllung erfährt und einfach Dinge tun kann. Also das, was man eigentlich als Eltern möchte, sondern es geht nur um das Weitertragen von DNA. Das Kind muss auf jeden Fall ein weiteres Kind auf die Welt bringen, damit die Blutlinie irgendwie in irgendeiner Form weitergehen kann, ne, sowas. Und diese Angst, diese biologische Angst, ist ja etwas, mit der sich sehr viele Leute, die ein Coming-out haben, ja auch tatsächlich sehr oft konfrontiert werden. Also viele Leute haben ja gar nicht so viel Angst davor, dass ihr Kind homosexuell ist und sagen, na gut, das ist ja eine Sache, aber viele haben einfach Angst, dass die Familie danach nicht weitergeht. Das hört man sehr, sehr oft. Ja, das ist mega krass. Also gerade angesichts davon, dass es überhaupt keinen Sinn macht, weil wir 7 Milliarden sowieso Menschen auf diesem Planeten sind. Ich glaube jetzt nicht, dass es auf diesen einen ankommt. Aber das ist halt einfach so eine biologische Angst, die dann irgendwie so drin sitzt irgendwie. Und dieses Bedürfnis, Enkelkinder sehen zu wollen, ist so etwas von selbstsüchtig, dass das ist purer Egoismus und es geht halt überhaupt gar nicht um das eigene Kind, sondern es geht nur darum zu sehen, dass diese Fortpflanzung in einer Weise voran besteht. Und das ist wirklich ein Thema, dass sehr viele Leute, die ein Coming-out haben, auch öfter konfrontiert werden. So, dann kriege ich ja gar keine Kinder mehr, wenn mein Sohn schwul ist oder wenn meine Tochter lesbisch ist und so. Und das ist wirklich, also es ist ganz hart, aber es ist ein Thema, das sehr, sehr oft dann zur Sprache gebracht wird.
Ja, und das bringt das Spiel mit nur einem Satz auf den Punkt, der auch immer wieder im Verlauf des Spiels und vor allem zum Ende hin immer wieder kommt, dieses Are we just born to have sex? So, ist es wirklich nur das am Ende des Tages? Wirklich? Wir kommen auf die Welt, wir fressen, wir scheißen, wir ficken, wir sterben, wenn man es jetzt mal so blöd runterbricht, ne? Aber das ist wirklich, wirklich heavy. Vor allem noch in Verbindung durch diesen psychologischen Druck und durch diesen Psychoterror, noch mit dieser religiösen Ebene von der Mutter eben ausgeübt, wo sie halt einfach in Therapie schickt, so in so wie so ein Umerziehungscamp. Ne? Da gibt es ja auch die übelsten Horrorstories so aus dem realen Leben. Das habe ich so auch noch nie in einem Videospiel erlebt. Ne? So, es gibt generell wenig Spiele, die sich mit dieser Thematik so komplett auseinandersetzen. So. Und das war wirklich was ganz Besonderes und vor allem auch ganz besonders stark. So, weil es sind vielleicht auch so Sachen, mit dem man sich selbst, wenn man nicht selber drinsteckt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das nicht dein Alltag ist, man denkt da vielleicht auch gar nicht so drüber nach. Es kommt einem dieser Gedanke gar nicht dann könnten meine Eltern ja niemals Enkelkinder haben. So, gibt aber auch genug Heteropaare, wo das auch so ist, wo die Leute 30, 40 werden, und auch keine Kinder zeugen. Und da ist es plötzlich völlig normal und okay, ne? Und Gesellschaft.
Ist ja auch tatsächlich ein gesellschaftlicher Druck, genau. Ja, genau, also man hat sehr viele, es ist ja auch so, dass es sehr viele Gesellschaften gibt, die allein von ihrem Versorgungssystem darauf ausgelegt sind, dass die Menschen Kinder bekommen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, das ganze Rentensystem basiert darauf, dass es auf jeden Fall Kinder gibt, die die Alten versorgen. Und es gibt ja jetzt gerade das Problem, dass man jetzt nicht so genau weiß, wo sollen diese ganzen Kinder herkommen, weil die Menschen halt jetzt eher tendenziell weniger Kinder bekommen. Gut, in Deutschland nicht. In Deutschland ist der Trend jetzt so langsam wieder aufgelöst. Aber es wird ja dann tatsächlich darüber nachgedacht, dann zum Beispiel bestimmte Beiträge zu erhöhen für Leute, die kinderlos sind. Einfach um zu zeigen, okay, wir unterstützen Menschen, die Kinder haben. Oder kann man auch andersrum sehen, wir bestrafen die Leute, ja, die keine Kinder haben.
Genau.
Und jetzt speziell auf Japan bezogen, dort, wo der Siri halt herkommt, wo er entwickelt, glaube ich, in Osaka, wenn mich das nicht alles täuscht, ist tatsächlich so, dass da die Japaner jetzt gerade nicht so wissen, woher sie die Kinder bekommen wollen, weil die Arbeitswelt so intensiv und so vereinnehmend ist, dass die meisten Menschen sich dazu entscheiden, doch lieber der Karriere zu folgen und dann Single zu sein.
Wir haben einfach keine Zeit dafür. Das klingt so hart, aber es ist einfach so.
Haben halt keine Zeit. Also da wird sich die sexuelle Stimulation holt man sich dann halt durch Medien und für Beziehungen ist da einfach keine Zeit. Also es gibt natürlich dann weiter außen in den ländlichen Bereichen gibt es dann natürlich so dieses traditionelle, auch dieses Drei-Generationen-Prinzip, dass dann die Familie sich halt gegenseitig kümmert. Das ist halt einfach auch traditionell so mit drin. Aber gerade jetzt stärker in den Städten ist das so, dass die Leute halt einfach nicht so richtig wissen, wie soll man das eigentlich unter einem Hut kriegen, ein Kind haben und gleichzeitig Karriere haben. Da hat sich dann das gesellschaftlich sozusagen in eine Sackgasse entwickelt. Und das ist dann, und deshalb hat das halt auch einen gewissen Druck. Also wenn du hast immer noch diese Stigmatisierung, wenn du sagst, wenn du zum Beispiel vor einer Gruppe von Menschen sagst, irgendwie, ich möchte jetzt gerade keine Kinder haben oder ich möchte keine Familie gründen, dann erntest du erstmal ungläubige Blicke.
Das ist doch meistens so. Du kennst es doch auch bei dir aus dem Privatleben so. Wenn du sagst so, nee, also die sagen wir jetzt mit den nächsten 2-3 Jahre passt uns gerade irgendwie nicht, sondern so, was, 2-3 Jahre? Dann kommt, du wird direkt wieder mit irgendwelchen Alterszahlen durch die Gegend jongliert. So. Ich bin jetzt momentan in so einem Alter bei mir im Freundeskreis, heiraten jetzt gerade alle. So, das ist jetzt so der Trend. Das ist wahrscheinlich normal, jetzt so mit Ende 20, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber so der nächste Schritt ist auch wieder dann natürlich auch von den Eltern immer viel initiiert. So, das ist, na, Enkelchen, so, dann stehen sie manchmal so da, ne, so, und man ist, ich glaube, da können sich sehr viele Leute damit identifizieren, egal, ob sie jetzt Transgender sind oder nicht, ich glaube, das ist einfach so ein generationsspezifisches Ding und diese Frage, die immer wieder aufkommt und ich frage mich, ob wir irgendwann mal selber so werden, für den Fall, dass wir Kinder in die Welt setzen, du und ich, Michael, jetzt vielleicht nicht zusammen, aber, na, wer weiß, was die Zukunft bringt, ja, aber, ob wir vielleicht auch irgendwann so an den Punkt kommen, ob das automatisch so ist, weil wenn man sich dann so hineinversetzt, so, man wird selber immer älter, man merkt so, der Zahn der Zeit nagt an einem, ist, man wacht morgens auf, der Rücken tut weh und so, und man weiß so, sind wir die nächsten 20 Jahre noch und dann Sayonara, ne? Ich weiß nicht, ob man irgendwann automatisch so an diesen Punkt kommt, ob das dann so der nächste Anker ist, an dem man sich so emotional und vielleicht auch so mental ein Stück weit klammert. Ich habe keine Ahnung, ob das einfach so generationsbedingt ist. Ich habe da aber auch ein Stück weit Angst davor.
Ist auch die Frage, wie sehr sowas in den Genen sitzt, ne? Ob man dann irgendwie, ob wir jetzt vielleicht so noch abgeklärt drüber reden können, ach, Kinder und so kein Problem, aber vielleicht kommt irgendwann, setzt sich dann so dieser Fortpflanzungstrieb dann so ins Gehirn, dass man dann doch irgendwie Angst bekommt, dass man irgendwie, ja, also so ein Kind ist ja auch, der lebt ja etwas von dir weiter. Und
ja, es ist dieser Gedanke so, ich hinterlasse irgendetwas, ne? So, ich gebe. Ich kann nichts mitnehmen, so, aber irgendwas bleibt von mir und sei es bloß in den Genen meiner Enkel oder keine Ahnung, irgendeinen komischen Spleen, den ich ihnen noch mitgebe.
Ja, wir müssten eigentlich schlauer sein, ne? Also wir müssen, gesellschaftlich müsste es anders sein, weil man kann einer Gesellschaft auch auf andere Weise einen wertvollen Dienst für die Zukunft hinterweisen, indem man zum Beispiel, keine Ahnung,
Podcastet.
Ja, vielleicht nicht podcastet. Ja, du konntest ja dein Wissen, du konntest ja zum Beispiel dein Wissen weitertragen. Also jetzt nicht Podcast
absolut.
Wissen, aber sagen wir mal, du bist Dozent und lehrst irgendwelche Sachen, dann das ist ja auch eine Form von Weiterreichen von Informationen und auch eine Form der Evolution, wenn du anderen nachfolgenden Generationen, also jetzt nicht unbedingt deinen eigenen Kindern, aber anderen Kindern hilfst, dich in der Welt zurechtzufinden. Auch das ist ein wertvoller Dienst an die Gesellschaft. Also das muss nicht, also ich glaube, krass, wie sehr diese Diskussion jetzt in die Richtung geht, aber das muss jetzt, man muss von diesen Gedanken, man
ich
muss
jetzt das
nicht
gut.
In diesen, ich finde, man muss zu diesen Gedanken loskommen und dass einzig und allein das Kinder haben selbst ein gesellschaftlicher Dienst ist. Es muss andere Wege geben, um sich halt auch gesellschaftlich einzubringen. Es muss eine freie Entscheidung sein, ob man Kinder haben möchte oder nicht. Und um nochmal den Bogen jetzt zu Transgender zurückzubringen oder generell zu Leuten, die homosexuell sind, das werden sie von ihren, nicht von allen Eltern, viele Eltern sind ja auch cool und sagen, okay, was immer mein Kind möchte, dass ich akzeptiere mein Kind so, wie es ist und whatever, das ist alles super. Und solche Eltern gibt es natürlich auch, aber ich bin mir sicher, dass sehr viele homosexuelle Leute, die jetzt vielleicht zuhören, das bestimmt schon mal gehört haben, dieses Ding so. Du kannst dich ja nicht fortpflanzen, wenn du dich nicht für das andere Geschlecht interessierst. Und Fortpflanzung funktioniert nur mit dem anderen Geschlecht. Und Und dann gäbe es natürlich, und was viele Eltern haben vergessen, ist, dass man aber trotzdem dann vielleicht noch ein Kind adoptieren kann oder so. Also die Möglichkeit gibt es ja auch.
Ja, das ist natürlich auch mit vielen bürokratischen Hürden verbunden, aber ich sag mal so, wenn man das wirklich möchte, und es gibt ja auch viele Paare, die sich dazu entscheiden, ne? Egal ob homosexuell, transgender oder hetero, aus diversen Gründen entscheidet man sich ja auch für eine Adoption. Und bloß weil es ja dann nicht dein leibliches Kind ist, wirst du es ja trotzdem wie deins erziehen. Oder zumindest vielleicht auch schauen, dass du ihm die Werte vermittelst, die für dich wichtig sind, und hoffst, dass das Beste halt auch aus dem Kind wird, egal ob leiblich oder nicht. Also es ist so eine schöne, ja fast schon Sektion von so einer Gesellschaft, dieses Spiel, und was es jetzt gerade auch schon angeregt hat, so mit uns beiden, ne? Wir fangen jetzt einfach an, über diesen Punkt, diese Sache einfach zu diskutieren und einfach auch mal so schön, das so offen nach außen zu tragen. Ich finde das einfach fantastisch.
Und The Missing macht das wirklich gut. Also The Missing hat diese, also es geht ja sehr um diese Selbstakzeptanz, auch diese Art der, auch das Leiden, diese Selbstverstümmelung kann für viele, viele Dinge gelten, also auch mit dem eigenen Struggle, sich selber zu akzeptieren, und aber auch vielleicht auch für das Leid, das dazu notwendig ist, um so eine Selbstakzeptanz zu erreichen. Das kann für verschiedene Dinge stehen, hat das Spiel natürlich auch einige Bilder offen. Es sind auch so vereinzelte Bilder drin, die ich nicht so richtig interpretieren kann noch. Also ich weiß immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was der Wal bedeutet. Ist ein unheimlich schönes Bild, aber ey, ich habe keine Ahnung. Das heißt, vielleicht hat das irgendeine Symbolbedeutung, die wir beide nicht verstehen, weil wir nicht im asiatischen Raum leben. Vielleicht ist es für den Japaner völlig klar, was der Wal bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Also das, vielleicht weiß da irgendjemand von den Zuhörern oder von den Zuhörerinnen, wie dieser Wal zu deuten ist. Ich habe da wirklich keinen Plan. Ich finde die Botschaft aber stark. Also das ist wirklich so ein Spiel, wo ich denke, Das ist das Einzige, also guck mal, hättest du erwartet, dass The Missing so ein weirdes Game von Siri so eine starke Botschaft hat? The game was made with the belief that nobody is wrong for being what they are.
Nee, ich bin da rangegangen an das Spiel, und ich meine, die Leute, die hier zuhören, wissen ja aus dem Cast von der letzten Woche, dass wir schon auch die Spiele von ihm sehr mögen und auch Deadly Premonition und so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Swery mal ein Spiel macht, was mich halt auf dieser Ebene irgendwie so packt. Mal abseits von diesem ganzen, hey, wir sind so weird und quirky und na, hast du schon diesen komischen Zwerg hinter dieser komischen Kreuzung dort vorne gesehen? Er ist total mysteriös. Sondern ja, damit habe ich gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, aber dass es sowas in mir auslöst und generell auch sowas erzählt, nee. Nö, hätte mich das vorher gefragt, hätte ich gesagt, okay, das wird irgendwie weird und ich habe da Bock drauf, weil es anders ist als der ganze AAA-Müll, der so durch die Gegend kugelt. Aber dass es das macht, auf keinen Fall. So, das ist für mich eins der Spiele des Jahres. Absolut.
Ja, also nicht nur wegen der Atmosphäre, also mich hat die Atmosphäre sehr, sehr gepackt. Spiel ist schon cool, aber diese Atmosphäre und dann in der Kombination mit dieser Story, mir wirklich sehr angetan. Ich finde jetzt gerade in diesen Zeiten, wo dieser massive Rechtsruck durch die Welt geht mit Trump und den ganzen Scheiß und auch was in Frankreich und so passiert.
Was da schon wieder überall los ist, ne?
Finde ich, ist das einfach eine wichtige Botschaft. Und ich finde, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ganze Ding prätentiös ist. Das finde ich am beeindruckendsten eigentlich an The Missing. Also ich habe irgendwie, es gibt ja so Spiele, die machen ja richtig Werbung damit, dass es irgendwie jetzt richtig geil um Homosexualität geht und sowas alles irgendwo. Und das ist hier bei The Missing überhaupt nicht der Fall. Also du hast ja wirklich nie das Gefühl, dass es super prätentiös mit diesem Thema umgeht, und auch nicht, dass es sich das als Aushängeschild nach draußen setzt oder so, sondern du hast einfach erstmal am Anfang überhaupt keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es jetzt ein Nebeneffekt von der fehlenden Marketingkampagne ist, aber ich finde, so allein an den Texten, die man liest, also diese ganzen Chat-Konversationen, die wirken halt auch relativ natürlich und aber auch nicht so in your face. Also es ist jetzt nicht immer so ein Reveal-Moment drin, sondern das Gefühl, dass da Menschen miteinander reden, die auch wirklich Menschen sind. Also die sind echt gut geschrieben.
Ja, es macht es auch vor allem nie mit so einem erhobenen Zeigefinger tatsächlich. Mhm. So, man hat nie so das Gefühl beim Lesen dieser Textnachrichten so, na, guck mal, was wir für ein tolles Spiel sind. Na, schau mal, wie stark wir uns für die Rechte hier einsetzen. Und guck mal, Selbstmord ist total doof, oder? Findest du doch auch so. Und Mobbing ist auch scheiße, ne? Das lässt es einfach offen, weil wir einfach so in dieses Leben von JJ hineinblicken. Und es ist wie, als wenn du jetzt einfach ein fremdes Telefon findest und dann einfach mal so durch WhatsApp scrollst und dann so langsam für dich entzifferst, was ist das eigentlich für ein Mensch? Was ist da eigentlich los? Und ja, wie du schon sagst, die machen damit keine Werbung. Swery selbst auf Twitter ist auch immer so, bitte keine Spoiler so. Er bedankt sich aber für jede Review und jede Interpretation und ab und zu liest man so Texte von ihm so, danke, dass ihr mein Spiel verstanden habt so. Er geht damit aber auch selbst nicht hausieren. Also der Mann, der so wirklich maßgeblich für die Entwicklung dieses Spiels verantwortlich ist, nimmt diese starke Ebene, dieses starke Narrativ und diese starke Message nicht als Werbemaßnahme für sein Spiel. Und das ist auch so, okay. Er möchte einfach, dass das so normalisiert wie möglich wird. Und das ist ja auch so die Message des Spiels. So, hey, es ist cool, das zu sein, wie du geboren wirst. Und es ist cool, wenn du dich als Frau fühlst, wenn du mit 30 irgendwann aufwachst und sagst so, nö, ich bin ein Mann und hab zwar einen Körper einer Frau, aber hey, das ist auch cool. Und das, also diese Normalisierung, die dieses Spiel eigentlich propagiert, das finde ich klasse. Das ist echt, echt sehr gut.
Ja, es geht halt sehr viel um diese Akzeptanz und das zeigt sich auch in den Kostümen übrigens. Also du kannst ja irgendwie Kostüme freischalten. Da gibt es auch die, genau, da gibt es JJ auch als Mann, also als die Person, die bevor sie sich dazu entschieden hat, eine Frau zu sein, und verschiedene andere Kostüme, und hat überhaupt keine Rolle, spielt überhaupt keine Rolle für Emily. Also das Ende geht immer gleich aus. Emily akzeptiert JJ so, wie sie ist. Und das ist gut so. Und das ist eigentlich so, das finde ich super. Also ich finde auch cool, dass diese Kostüme, da kannst du dir selber aussuchen. Manche davon sind auch ein bisschen merkwürdig und so, aber es hat keine Auswirkung auf das Ende irgendwie. Es ist halt wirklich nur Kosmetik. Also jeder kann sich dazu entscheiden, auch so herumzulaufen oder auch die Sachen zu tragen. Und sollte dafür halt auch nicht entsprechend verurteilt werden. Das ist echt super.
Nee, egal ob du Frau oder Mann bist, es ist alles gut. Sei, wie du dich fühlst, muss man fast schon so sagen, bei dem Spiel. Übrigens, das Stofftier, was am Anfang gegrillt wird, in einer der ersten Szenen nach dem Blitzeinschlag, trägt ja den Namen FK. Das ist ja auch einer seiner liebsten Easter Eggs, die er seit Deadly Premonition in seinen Spielen versteckt. So dieser Name taucht immer wieder auf. Das ist bloß nur so eine Randnotiz jetzt hier, um noch da mal so ein bisschen trivial Sachen mit reinzubringen. Generell, ich glaube, jeder, der das Spiel spielt, wird auch für verschiedenste Szenen einfach Interpretationen finden, so auch für sich vielleicht auch. Es gibt Szenen mit starken Bildern, manchmal auch Szenen mit sinnlosen Bildern, wie dem Wal, oder wir verstehen es einfach noch nicht.
ja, oder halt die Monster machen ja auch Sinn, ne? Also ja, gibt's ja, genau. Diese Kreatur, also JJ, die sich quasi selbst verfolgt mit dem Teppichmesser, das ist ja das Messer, mit dem sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hat.
Ja, das ist so krass eigentlich, ne? Dass das so ein zusammengemorftes Bild ist, dieser Hair-Shrieker, wie er im Spiel genannt wird. Das ist ja quasi das, wie diese Mobbing-Schüler eben das Photoshop-Bild von ihr bearbeitet haben, in Kombination mit dem riesigen Teppichmesser. Also da kommt so beides zusammen, diese Mobbing-Ebene und dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen die Schuld über den eigenen Selbstmord in dem Fall. Also das ist auch ganz krass. Ich find's auch so mega episch, wie man das Ding am Ende erledigt. Also sei mir nicht böse, ne? Aber da runterzukommen und diesen Blitzableiter als Speer zu nutzen und dann kommt der Blitzeinschlag noch rein, so. Mensch, das war ein so starkes Bild, ey. Das war echt cool. Es war auch eine schöne Katharsis für mich als Spieler.
Ich finde halt ganz cool, dass die, also zwei Sachen wollte ich jetzt am Schluss noch sagen. Also dann gibt es noch dieses Monster, dieses Babymonster, das fand ich cool, weil es ganz gut, das, was die Mutter dort, in diesem, haben wir ja gerade lang und breit drüber gesprochen, das symbolisiert das eigentlich ganz gut. Einfach diese, dass die Mutter diesen Kinderwunsch hat und das versucht halt als Druck auszuüben. Eine Sache bei den Kostümen finde ich halt auch wichtig. Also es ist ja nicht nur das Charaktermodell von JJ als Mann mit drin, sondern wichtig ist auch, dass sie dann immer noch so läuft, wie sie sonst läuft. Also sie hat ja eigentlich einen eher femininen Gang, also bewegt sich halt auch wirklich wie eine Frau mit den Körperschwerpunkt von einer Frau und die Art und Weise, wie sich der Körper bewegt. Das wirkt sehr feminin. Und wenn du das Kostüm als Mann sozusagen anlegst, dann verändern sich die Animationen nicht. Das ist jetzt vielleicht auch ein technischer Grund. Da werden jetzt Spielentwickler sagen und so, ja klar, die haben jetzt einfach nur das Skin getauscht. Aber inhaltlich ist das durchaus stark, weil JJ als Person verändert sich nicht, egal wie das Aussehen ist irgendwie. Also würde sich halt auch mit einer Männerfrisur, einer typischen Männerfrisur, mit typischer Männerkleidung immer noch bewegen wie eine Frau. Und weil das halt einfach die Person ist, die da drunter steckt. Und das finde ich ist halt allein deshalb schon eine starke Botschaft.
Ja, absolut. Ja. Es ist ganz klar, dass halt einfach sich das Gender-Rollenbild in dem Fall nicht ändert. Klar, du hast es schon gesagt, natürlich, es kann auch einfach sein, dass wir jetzt wieder zu viel hineininterpretieren, die Sache so, dass es wirklich bloß so, ja, wir haben das alternative Kostüm für JJ aus dem Abspann auch noch mit reingetan für euch. Viel Spaß! Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, im Kontext, vor allem in dem, von diesem Spiel, ist es kein Zufall und es ist wirklich einfach so. Weil alles andere wäre auch Quatsch. Dann wären einfach die ganzen Stunden und die Message davor auch vergebene Liebesmühe sozusagen. Aber ich glaube, bei dem Punkt kann man es wirklich so sagen, das war diesmal volle Absicht so. Da haben sie nicht gespart und waren nicht irgendwie faul, sondern ja, es ist einfach so. Egal ob Mann oder Frau, JJ bleibt JJ.
Genau.
Das ist so.
Und wenn das jetzt kein Beweis ist, dann muss man sich nur Emilys Reaktion am Ende angucken. Emily.
Ja, das stimmt.
Liebt, mag, ich weiß nicht, ich denke schon, liebt JJ so, wie sie ist. Und das spielt für sie überhaupt keine Rolle. Sie liebt den Menschen. Und wenn der Mensch eine Frau sein möchte, wenn der Mensch ein Mann sein möchte, das ist Emily relativ egal, das ändert sich nicht an den Menschen.
Oh. Jetzt müssen die beiden das bloß noch schaffen, das auch JJs Mutter zu verklickern, aber ich glaube, das kriegen sie schon hin, die beiden.
Ja, vielleicht scheißen sie einfach auf die Mutter und machen ihr eigenes Leben. Also es ist, so wie die Mutter sich.
Oder so.
Oder so. wer kann das schon ahnen? Aber ein schönes Spiel. Also The Missing, nochmal abschließend, wirklich eins der bedeutendsten Spiele dieses Jahr, die rausgekommen sind. Also ich bin hoch beeindruckt. Ich finde, also nicht nur als Fury-Fan, sondern auch generell finde ich das super cool, dass so ein Spiel mit so einer Pro-Transgender-Botschaft jetzt auch nochmal rausgekommen ist. Wäre jetzt eigentlich schon fast ein ganz gutes Thema auch für Lea Moore gewesen.
Lea Moore,
ja, eigentlich schon. Hm. Ja, aber wird jetzt auch einfach ein bisschen zu viel vorwegnehmen. Also ich habe jetzt gedacht, naja, packen wir es jetzt hier als einfach einen Nachschlag
mit rein. Das Ding ist, als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, habe ich mir das auch die ganze Zeit gedacht. Ich wollte dich aber natürlich auch nicht spoilern.
Ja.
Ich war die ganze Zeit so, wann ist er endlich durch? Wann ist er endlich durch? Und ja, das war so ein bisschen mein Problem. Ich wollte es dir eigentlich auch sagen, dass es für Lea Moore perfekt wäre, aber natürlich, wenn so ein Spiel bei Lea Moore auftaucht, wäre es natürlich knallharter Spoiler, weil das Spiel hält ja wirklich eigentlich schon sehr lange erstmal hinterm Berg mit seiner Message. Mhm. Und das haben wir ja auch im anderen Cast schon gesagt, so, man kann auch einfach durchbrezeln, so, es ist ein cooler Puzzle-Plattformer und tschüss. Oder ja, man gibt sich dem Ganzen hin und entdeckt, dass da noch sehr viel mehr drin steckt und das ist ja eigentlich auch ganz schön.
Großartiges Ding. Also, ein schönes Spiel. Cool. Also, ich habe gehört, dich findet man bei den Sofas im Reis.
Ja, das haben wir am Anfang des Casts schon erwähnt, Michael, ja.
Ja, ist einfach ein Gerücht, glaube ich, ne?
Immer noch.
Ist das ein Gerücht?
Ist immer noch ein Gerücht, genauso wie du mal Musik komponiert hast für unser Podcast Pen & Paper, alles Gerüchte, alles Schall und Rauch, das Einzige, was zählt, ist The Missing.
Das stimmt, das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Also wenn ihr diesen Cast jetzt gehört habt, auch wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt, aus Interesse oder so, lohnt sich auf jeden Fall, ist 4 Stunden lang, ist jetzt wirklich nicht, raubt jetzt nicht so viel von eurer Zeit und ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was man jetzt nicht so ohne Wartes hat. Und es lohnt sich auch im Internet mal zu gucken, was es da so alles an Interpretationen gibt. Also es wächst und wächst immer mehr. Also es gibt sehr viele Forum-Einträge und sehr viele Leute, die sich halt mit diesem Spiel auseinandersetzen. Und sehr, sehr cooles Ding. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall noch eine Weile diskutiert werden. Und ich habe so ein Gefühl, dass es in sehr vielen Top-Listen dieses Jahr auch auftauchen wird. Also bei den Leuten, die es gespielt haben. Weil das ist wirklich eins der...
Es ist ja sogar bei den Game Awards nominiert. Hier, die von Jeff Keighley moderiert werden.
Ach, tatsächlich.
Und gehostet. Ja. Ach, es ist tatsächlich in einer Kategorie ja, angekommen und das hat mich auch sehr gefreut, dass es dieser kleine Titel ja in der kurzen Zeit jetzt auch, die es bis zu den Game Awards gebraucht hat, da einfach auch noch mit auftaucht. Also ich glaube, Michael, wenn es gut läuft, werden nächstes Jahr vielleicht schon sehr viel mehr Leute The Missing kennen, allein nur, weil es mal in dieser Kategorie mit nominiert war.
Mhm. Cool, bin ich mal gespannt. So, was spielen wir beide denn als nächstes? Bestimmt ein Horrorspiel, ne? Hast du schon Deathmark?
Ey, ich habe schon Deathmark, ja.
Das ist cool, das kam
nicht vorgestern. Ich hab's noch nicht durch, aber
ah, das kam nicht vorgestern bei mir an. Ich glaube, das werde ich mir jetzt als nächstes vornehmen. Ich glaube, dann haben wir beide wieder ein Horrorthema am Start.
Ja, dafür sind wir ja auch prädestiniert, wir zwei. Ich bin ja so ein Stück weit drauf gebucht hier, das finde ich aber auch ganz okay so. Ich hätte noch Call of Cthulhu für dich im Angebot. Michael, alles, was du brauchst. What are you buying?
Stimmt, Call of Cthulhu gibt's ja auch noch. Also, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge Horror-Kram jetzt in letzter Zeit rausgekommen.
Der Oktober war ergiebig.
Das stimmt. Ja, cool. Dann würde ich sagen, sagt uns doch, was eure Interpretation von The Missing ist. Gerne in den Kommentaren oder halt in Spoiler-Tags irgendwie im Discord. Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ja, ich euch auch. Auf Wiedersehen. Ciao.
Ciao. Yeah.